Tora heißt zu Deutsch eigentlich Weisung, wird allerdings oft mit Gesetz übersetzt. Aber wenn es mit Gesetz übersetzt wird, dann muss man im Auge behalten, dass es noch etwas mehr als nur Gebot enthält. Und deshalb ziehe ich die Übersetzung Weisung vor, wenigstens im Alten Testament. Weil das griechische Neue Testament, es wurde ja in Griechisch verfasst, das Wort für Gesetz gebraucht, gebrauchen wir auch im Deutschen in der Übersetzung das Wort Gesetz. Aber dort, wo es sich auf das Gesetz Moses bezieht, da soll man wissen, es geht um Weisung. Im Deutschen können wir das sehr gut sagen. Denn Weisung besteht, oder die Weisung Moses, das Gesetz Moses, die fünf Bücher Mose, bestehen aus zwei Arten von, zur Hauptsache, aus zwei Arten von Sätzen. Und zwar sind es Erzählsätze, wie zum Beispiel am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das ist ein Satz, der uns etwas erzählt. Aber dann kommen wir bald auf Gebote. Das sind Imperative, Befehls- oder Begehrungssätze. Du sollst nicht von diesem Baum essen, heißt es. Der soll nicht einmal berührt werden. Ja, das war Gottes Wort. Das war nicht ein Einfall von Eva. Also, man sollte überhaupt nicht den Baum berühren. Das war ein Gebot. Wir haben viele solche Gebote. Das ist Anweisung. Erzählsätze sind Unterweisung. Zusammen machen sie die Weisung Gottes an den Menschen, zunächst an Israel, aber über Israel an die ganze Menschheit. Mein Text befindet sich im Neuen Testament und im Philipperbrief. Wer mitlesen will, der darf das. Wir dürfen Philipper Kapitel 4 aufschlagen. Der Philipperbrief lässt sich vielleicht ein wenig anders aufteilen als manche Bücher, besonders im Neuen Testament. Manchmal kann man sie sehr schön thematisch aufteilen, manchmal ist das sehr schwierig. Zum Beispiel ein Brief, der zu den schwierigsten gehört, wenn es zur Einteilung kommt, das ist der erste Johannesbrief. Es dürfte so viele Einteilungen haben für diesen Brief, wie es Schriftsteller oder Ausleger gibt. Er ist wirklich schwer zu übersetzen, weil Johannes sich immer wieder wiederholt. Und dann geht er ein Stück weiter und man vergleicht das mit einem Spiral. Also eine andere Art von Darstellung. Aber der Philipperbrief ist insofern eigenartig, als bei ihm, es ist ein sehr persönlich gehaltener Brief, aber nicht nur so, aber es wechseln sich ab. Persönliches und dann Aufforderung oder Befehl. Das heißt, wir haben zuerst einmal in den ersten 26 Versen des Briefes fast lauter, wenn nicht ganz oder überhaupt, Erzählsätze. Paulus nimmt Anteil am Ergehen in Philippi und er lässt sie Anteil nehmen an seinem Ergehen in Rom. Da wird sehr viel erzählt. Trauriges, Freudiges und so weiter. Ab Vers 27 begegnen wir dem Imperativ, dem Befehlssatz. Paulus will jetzt etwas von den Philippern. Er hat ihnen in den 26 Versen hat sie beschenkt, hat ihnen etwas gegeben und jetzt erwartet er etwas von ihnen. Und das ist typisch Gott. Das ist, wie das Gesetz aufgebaut war. Gott erzählt und dann erwartet er von dem Menschen. Hauptsächlich die Liebe, das ist klar. Aber die Liebe kann verschiedene Formen annehmen. Sogar die sogenannten 10 Gebote beginnen nicht mit einem Befehl, mit dem ersten Gebot. Sie beginnen mit einer sogenannten Präambel, das heißt mit einem kleinen Vorwort. Und dieses Vorwort ist eine Erzählung. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Lande, aus dem Sklavenhaus Ägypten herausgeführt habe. Gott erzählt, was er an Israel getan hat. Das ist Erlösung. Genau wie bei Jesus erwartet dann Jesus oder erwartet Gott hier, dass man ihm nun den Dank entgegenbringt für diese Erlösung. In Form von Liebe hauptsächlich, denn die 10 Gebote können zusammengefasst werden in 2 Geboten. Das hören wir im Neuen Testament. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. Das ist die bejahende Form. Die verneinende Form, keinen anderen Gott neben mir haben. Ob du es so sagst oder so sagst, ist es dasselbe, nicht wahr? Also, dieses erste Gebot enthält eine ganze Menge. Du sollst Gott deinen Herrn lieben von ganzem Herzen. Das zweite Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Deshalb respektierst du sein Hab und Gut, seine Frau und Kinder und so weiter. Also, die Liebe ist der Dank mit dem Gehorsam. Die Liebe in Form von Gehorsam ist der Dank, den man Gott entgegenbringt für seine Erlösung. Im Philipperbrief beschenkt Gott uns und dann erwartet er etwas von uns. Das letzte Kapitel, Kapitel 4, ist ähnlich aufgebaut. Es gehört immer noch zu dieser Abwechslung. Zuerst allerdings haben wir in Kapitel 4 die Befehlsform. Aber dann mit Vers 10 kommt wieder die Erzählform und so etwa schließt dann der Brief ab. Ich habe nicht vor, das ganze Kapitel 4 zu besprechen. Ich weiß nie, wie weit ich komme, wenn ich anfange. Und ich darf auch nicht zu weit kommen, denn dann kämen wir heute Abend nicht so weit, nicht sehr weit Richtung zu Hause. Ja. Also schlagen wir einmal auf. Wir wollen im Maß bleiben. Also Philipper Kapitel 4. Dort haben wir Aufforderungen in den ersten 9 Versen. Ich lese Vers 1 zuerst. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und Krone, auf diese Weise steht fest im Herrn, Geliebte. Paulus bringt seine Liebe zu den Philippern zum Ausdruck. Kinder, die geliebt sind, die merken, dass sie geliebt sind. Die reagieren viel anders, viel schneller auf die Wünsche der Eltern als Kinder, die das nicht zu spüren bekommen. Schüler in der Schule, die merken, dass der Kinder sie liebt, dass der Lehrer sie liebt, die reagieren viel anders, ganz anders auf die Lehrer. Und der Apostel Paulus ist sowohl Vater als Lehrer. Und er bringt seine Liebe nicht nur mit Wort, sondern auch in der Tat zum Ausdruck. Das hat er mehrere Male in diesem Brief getan, auf sehr rührende Weise. Auch jetzt noch tut er das. Er nennt sie geliebte Brüder und schließt dann in diesem Vers ab mit einfach dem Hauptwort Geliebte, so nennt er sie. Aber das erste Wort daher oder deshalb, das verbindet, das darf man nicht zu schnell überlesen, das verbindet mit dem Vorangehenden. Als Paulus schrieb, hat er nicht zuerst Kapitel 4 schreiben lassen und dann Vers 1 notieren lassen und dann hat er diktiert, was Vers 1 sagen sollte. Sondern er hat einfach weiter diktiert und der Schreiber hat einen Buchstaben an den anderen gefügt. Und wenn du das Ganze gesehen hast, dann sah das aus wie ein Bild, das lauter Buchstaben war. Ja. Eigentlich kein Bild im übrigen Sinne, denn es hatte keine Gestalt. Einfach lauter Buchstaben. Man musste ja Papier sparen. Ja? Das gab es nicht in solcher Anhäufung wie heute. Da musste man schon ein bisschen raten. Ich nehme an, dass man etwas langsam vorgelesen hat in der Öffentlichkeit. Ja? Man musste ja rauskriegen, beginnt ein Wort und wo hört es auf. Ja? Denn es waren keine Leertasten dazwischen, keine Leerräume dazwischen. Also, geschweige denn Kapitelaufteilungen. Also, wenn Paulus deshalb schreibt, dann sollten wir einmal in Gedanken Kapitel 4, das heißt diese Zahl 4, löschen. Und in Gedanken einfach zu Kapitel 3 hinübergehen. Und was lesen wir dort? Dort lesen wir etwas über die Weise, auf welche wir fest werden können. Weil Paulus Kapitel 3 geschrieben hat, darf Paulus Kapitel 4 schreiben. Eins folgt auf das andere. Gott ist ein denkender Gott. Wenn er etwas sagt, dann hat das Hand und Fuß. Das hat einen Sinn. Und Paulus hat sehr viel geschrieben über die Art und Weise, wie man fest werden kann. Interessant ist, dass er die Freude als Höhepunkt, gleichsam als das Oberste hinstellt. 3 Vers 1. Zu dem Gebliebenen, meine Brüder, seid froh im Herrn. Das deckt in ungefähr ab, was Paulus noch zu sagen hat. Seid froh im Herrn. Wir finden das als eine Aufforderung unter vielen Aufforderungen, nicht wahr? Wir würden am liebsten alle Gebote in der Bibel aufzählen wollen. Das heißt, wollen ist noch eine andere, vielleicht ist zu viel gesagt. Wir möchten es vielleicht lieber nicht, aber wenn wir sie einhalten wollen, dann müssen wir schon wissen, was wir einzuhalten haben. Also, sehr einfach wäre es, wenn wir sie alle auflisten könnten, nicht wahr? Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben. Gut, schreiben wir auf. Du sollst deinen Nächsten lieben. Du sollst nicht afterreden. Du sollst dem Staat Respekt und Gehorsam leisten und so weiter. Und dann kommt, du sollst froh sein im Herrn. Du sollst ein Zeugnis ablegen, du sollst beten, du sollst dem Wort Gottes forschen und so weiter. Und jetzt schaue ich mir die an. Karl Stutt war beschäftigt mit dem Bibellesen und jemand fragt ihn, was hast du denn heute gelesen? Da sagt er, ich habe mir die Gebote Jesu angeschaut. Denn er hat gesagt, wer mich liebt, der wird meine Gebote halten. Und ich liebe den Herrn. Jetzt wollte ich wissen, was er von mir wollte. Schön. Ja. Also dann wollen wir wissen, was er will. Seid froh im Herrn ist nicht nur noch ein Befehl. Es gibt gewisse Worte, die stehen oben an und die decken eine ganze Menge von anderen Worten ab. Das heißt, genau wie in der Natur kannst du auch Gottes Wort aufteilen in größere Teile und diese Teile wiederum in kleinere Teile und so weiter. Das ganze Universum, das Geschaffene, das Tangente, das heißt das Spürbare, das Greifbare, kann aufgeteilt werden in 3 Bausteine. Raum, Zeit und Materie. Das deckt alles ab. Und jetzt kannst du diese 3 nehmen und kannst sie wieder aufteilen. Und jedes dieser 3 hat wiederum 3 Bausteine. Interessant übrigens. Man sagt, Wissenschaftler wollen wissen, dass hier Gott seine Fingerabdrücke hinterlassen hat. Er ist ja 3 in einem. Und so hat er auch die Welt geschaffen. Nun, es geht nicht immer zu dritt weiter. Aber interessant ist es schon, dass es so beginnt. Also, man kann alles aufteilen. Man kann die Metalle aufteilen in verschiedene, man kann die Chemie aufteilen. Und so kann man auch Gottes Wort aufteilen in verschiedene Teile. Das hilft uns. Das macht es etwas einfacher. Wir gehen auch so zur Schule. Wir haben verschiedene Fächer, nicht wahr? Schwer wäre es, wenn alles durcheinander gebracht werden. Mit einmal müssten wir Grammatik haben, im nächsten Moment Chemie und dann schon was anderes. Ja? Kinder lernen 4-mal schneller, wenn sie das Material in geordneter Weise dargestellt bekommen. Und das weiß Gott, der beste Lehrer ist. Also, zu den obersten Worten für das Christenleben gehören zuerst einmal Glaube und Liebe. Das ist, was Gott von uns erwartet, wenn wir fremd sind und er ruft uns. Wenn er uns ruft, dann erwartet er von uns Vertrauen. Vertrauen wird begleitet von Buße, das ist klar. Und wenn dieser Schlüssel gleichsam durch Schlüsselloch geht, und es wird eine Beziehung hergestellt. Die Tür geht auf. Gott schließt sie uns auf. Er begegnet unserem Glauben, unser Vertrauen. Auf diesen Glauben, auf dieses Vertrauen geht er ein. Dann steigen wir in einen Raum der Beziehung mit Gott, der Liebe heißt. Die Beziehung zu Gott ist lauter Liebe. Das schließt alles ein. Paulus hat es ja gesagt. Alles, was Gott im Alten Testament forderte, konnte mit einem Wort zusammengefasst werden: Liebe. Das ist das Wesen der Beziehung. Aber du steigst in dieses Wesen ein durch Glauben, weil wir ja in der Fremde sind und irgendwie müssen wir zusammenkommen. Übrigens gehört der Glaube auch zum Bleiben in Christus. So wie ihr angenommen habt den Herrn Jesus Christus, nämlich im Glauben, Kolosser Kapitel 2, Vers 6, so wandelt in ihm. So wie wir Christen werden, so bleiben wir Christen bis zum Ende. Paulus will den Glauben gehalten haben eines Tages, wenn es zum Tode kommt. Also der Glaube und die Liebe stehen oben an. Aber wie weiß ich, wenn der Glaube gesund ist, wenn meine Beziehung zum Herrn gesund ist, wenn die Liebe gesund ist? Wie weiß ich das? Es gibt einen sehr schönen Test, den Paulus uns gibt. Und der ist die Freude. Das ist nicht irgendeine Freude. Paulus sagt, es ist eine Freude im Herrn. Es gibt Freude im Fleisch, es gibt Freude in der Welt, es gibt Ausgelassenheit, es gibt falsche Freude, es gibt oberflächliche Freude. Aber dann gibt es echte Freude im Herrn. Das heißt, wer gewurzelt ist im Herrn, wer zu Hause ist in dem, was der Herr gesagt hat, wer in der Gegenwart des Herrn lebt, der ist einfach froh. Ich wollte sagen, ohne jegliche Traurigkeit. Ich konnte nicht die Formulierung finden. Ohne jegliche Traurigkeit. Er ist wirklich pur froh. Ja. Sobald du aber merkst, dass diese Freude weicht, Alarm. Das ist gleichsam der Test. Ja. Jemand will die Leitung testen, kontrollieren und steckt etwas ein in die Leitung. Kein Licht. Die kleine Birne leuchtet nicht auf. Tot. Also. Sobald diese Freude weicht, wissen wir, etwas ist nicht in Ordnung. Während meines Studiums begegnete ich dem ältesten Professor, der war ein älterer Herr, richtiger Patriarch. Ich begegnete ihm an einer Tür in dem Betrieb. Die Studenten gingen hin und her und wir trafen uns gerade und er sah mich an und er sagte: Warum bist du so traurig, Herbert? Er sprach mich mit du an. Er sagte: Es gibt nur eine Ursache, Sünde. Und dann ging er weiter. Was meinen Sie, ist das sitzen geblieben? Ja. Bis heute. Ja. Sünde nimmt uns die Freude. Als ich an der Akademie war und Vorlesungen hielt, auch für das Christenleben, sprach ich über die geistliche Erneuerung der Gemeinde oder des Christen selbst und sagte es auch so: Buße, Erneuerung, das ist der Weg zur Erneuerung. Ein Student hob die Hand, ob es nicht noch andere Wege gäbe zur Erneuerung des Gemeindelebens. Ich wusste schon, worauf er hinaus wollte. Ich sagte: Nein, nur einen Weg. Gott ist unser Leben. Und wenn wir Erneuerung brauchen, dann brauchen wir Leben. Und wenn wir Leben brauchen, haben wir es nicht in dem Maße, wie wir es haben sollten. Nicht wahr? Und dann ist nur ein Hindernis, nur ein Hindernis. Und dieses Hindernis ist nicht ein anderer. Das ist nicht der Mann, das ist nicht die Frau, das ist nicht die Gemeinde, das sind nicht die und die in der Gemeinde, das ist nicht der Nachbar, das sind nicht die Kinder, das sind nicht die Eltern. Das bin ich. Es ist nämlich möglich, ein gesundes geistliches Leben zu führen mit dem Herrn Jesus. Unter allen Umständen. Kein Umstand ausgenommen. Keinen. Ich habe nie ein Recht, einem anderen die Schuld zu geben für meinen Zustand. Nie. Paulus sagt: Daher, meine Geliebten, seid froh. Und das sagt er zu dem Einzelnen. Und damit es auch klar wird, dass die Einzelnen gemeint sind, nennt er einige Namen. Könnte Paulus so zu uns schreiben? Jetzt stellen wir uns vor, Der Brief ging an eine kleine Gemeinde. Ich nehme an, dass sie immer noch relativ klein war. Sie hatte zwar schon einige Älteste und einige Diakone. Aber nehmen wir einmal an. Auf jeden Fall geht der Brief an Philippi. Und jetzt sind einige Namen in dieser Gemeinde eingegangen in die Geschichte, die jetzt schon etwa 2000 Jahre alt ist, die bekannt dafür waren, dass sie nicht miteinander auskamen. Wollten wir unseren Namen für 2000 Jahre in der Geschichte festgehalten haben, dass wir nicht mit jemandem auskamen? Vielleicht nicht. Aber eines Tages werden wir exponiert werden. Werden wir offenbar werden vor der ganzen Welt. Bedenken wir das. Ich denke, das ist etwas schlimmer. Ja. Es lohnt sich also heute, wo wir noch in relativer Geborgenheit leben, zurückgehalten leben, dass wir diesen Worten des Apostels Paulus entsprechend nachkommen. Daher, meine Geliebten, merken wir uns die Anrede hier. Meine geliebten und ersehnten Brüder, Paulus sehnt sich nach ihnen. Man sehnt sich nicht nach allen Brüdern, oder? Es gibt einige, die möchte man eher nicht treffen. Das ist natürlich. Ob es sündhaft ist, weiß ich nicht immer. Vielleicht. Ich gestehe zu, ich weiß nicht alles. Aber auf jeden Fall gibt es einige, für die man weniger Zeit hat als für andere. Es gibt auch Prioritäten. Nun kann es aber sein, dass man sich nach Geschwistern sehnt und der Herr lässt es einfach nicht zu, dass wir sie wieder treffen. Die Liebe ist dennoch stark zu ihnen. Wahrscheinlich sollten wir schon eine gesunde Liebe haben zu allen Christen. Ja. Wollen wir das einmal so stehen lassen? Ja. Und wollen wir unser Fleisch nicht zu viel Raum geben und Ausnahmen machen? Also, ich stelle mich unter die Schuld. Meine lieben und geliebten und ersehnten Brüder, Paulus sehnt sich nach den Geschwistern in Philippi. Aber er weiß, dass es in Philippi schwierige Leute hat. Dieser Brief spricht nicht nur von Freude. Er spricht von den Nöten des Apostels Paulus. Und das sind tiefe Nöte. Ich habe einmal begonnen, sie aufzuzählen. Und dann ist man doch etwas erstaunt. Auf welchem Hintergrund, der vielleicht noch dunkler ist als der Hintergrund, auf dem Rembrandt normalerweise seine Gemälde gestaltet hat, auf welch dunklem Hintergrund Paulus von Freude in seinem Leben sprechen kann. Es gibt Brüder, die sind wirklich Christen, aber die meinen es nicht gut mit ihm. Aber er sagt, es gibt einige Brüder, die verkünden den Herrn Jesus Christus aus Liebe, und da freue ich mich. Er freut sich übrigens auch über die anderen, nicht über ihre Art und Weise, sondern darüber, dass Christus verkündet wird. Aber auch in Philippi selbst hat es Brüder, die ihn leid tun. Und er ruft sie auf in Kapitel 2, Anfang Kapitel 2, doch eines Sinnes zu sein. Also, meine geliebten und ersehnten Brüder, er hat eine Sehnsucht, er macht da keinen Unterschied. Meine Freude, was soll das heißen? In welchem Sinne sind die Philipper die Freude von Paulus? Paulus ist Sklave Jesu Christi. Das heißt, er ist Vollzeitler, wirklich Vollzeitler. Tag und Nacht ist er ein Sklave Jesu Christi. Und nach Titus 1 ist es seine Aufgabe, als Sklave Jesu Christi, als Sendbote, die Botschaft von Jesus Christus in dieser Welt auszurichten, sodass Gemeinde Jesu, sodass es eine ein Volk Gottes gibt. Es gibt Gemeinde Jesu. Und diese Gemeinde Jesu wiederum soll aufgebaut werden. Deshalb schreibt er an einer Stelle an die Korinther: Alles ist euretwegen. Nichts seinetwegen. Sein ganzes Leben, Tag und Nacht, seine ganze Zeit, seine ganze Energie ist nicht für sich selbst, sondern für den Herrn und für seine Sache in dieser Welt, die natürlich hinübergeht, reicht bis in die Ewigkeit, aber er lebt nun in der Zeit. Also, wenn die Philipper seine Botschaft, seine Christusbotschaft ernst nehmen und sie bei ihr bleiben, und das ist seine Sorge in Kapitel 3, dass sie fest bleiben, dass sie dabei bleiben, dass sie froh bleiben, nichts dazwischen kommt. Wenn sie dabei bleiben, dann sind sie seine Freude. Er will, dass es so bleibt, dass sie seine Freude sind. Dann kommt noch ein anderes Wort, eine andere Bezeichnung. Sie sind seine Krone. Oder seinen Lohn, der am Ende eines Laufes oder eines Rennlaufens, einer Rennbahn dort ihn erwartet. Wenn Jesus kommt oder wenn sein Leben aufhört, dann will er gekrönt werden mit dem Stephanos. Das ist der, oder Stephanos, das ist eine Krone aus Blättern. Ja. Wie? Ja, Lorbeerkranz könnte es sein. Das heißt, ein Siegeskranz, den will er erhalten vom Herrn Jesus. Und dieser Siegeskranz kann unter anderem eine Gemeinde wie in Philippi sein. Jede Gemeinde ist ein Siegeskranz für ihn. In Kapitel 2 hat er gesagt, er will nicht umsonst nach Philippi mit der Botschaft gelaufen sein. Vergleicht sich wie mit einem Boten, der von Ort zu Ort läuft mit der Botschaft des Himmels. Ich will nicht umsonst gelaufen sein. Ich will nicht umsonst gearbeitet haben. Wenn Sie also bei der Christusbotschaft bleiben, in dieser Botschaft weiterleben und die Treue halten, dann werden Sie seine Krone sein. Bis jetzt ist das noch so, und er darf also in der Gegenwartsform sagen, Sie sind seine Freude und seine Krone. Auf diese Weise steht fest im Herrn. Auf welche Weise? Es übersetzt, auf diese Weise sind drei Wörter, die wohl ein Wort im Griechischen übersetzen. Das heißt, so wie er es ausgeführt hat in Kapitel 3. Er hat ihnen in Kapitel 3 gesagt, wie es zur bleibenden Freude kommen kann. Da müssen sie zum Beispiel auf der Hut sein. Sie müssen Acht geben auf Gottes Wort, denn er sagt in Vers 1, Kapitel 3, dasselbe euch zu schreiben. Was schreibt er ihnen? Gottes Wort. Sie sollen also Acht geben, auf was er schreibt, auf Gottes Wort. Auf was er schreibt und was andere schreiben. Dann werden sie froh bleiben können. Vers 2, hütet euch, nehmt euch in Acht vor denen, die etwas anderes verkünden, die einen anderen Weg zur Versöhnung mit Gott predigen, zum Beispiel über das Gesetz, Forderungen, lauter Forderungen, die man mit eigener Energie zustande bringen soll. Hütet euch, passt auf, gebt Acht auf die eine Botschaft und lehnt alles andere ab, was mit dieser Botschaft nicht übereinstimmt. Man wird also diese Botschaft zu kennen haben, wenn man die falsche zu erkennen, wenn man die falsche erkennen will. Hütet euch. Und dann sagt er weiter in Vers 17, werdet zusammen meine Nachahmerbrüder und betrachtet die, die so wandeln, so wie ihr uns als Vorbild habt. Vorbilder braucht es. Menschen, die gleichsam die Botschaft Jesu verkörpern. Man will das sehen. Wie sieht das aus? Zwei Studenten kamen einmal auf mich zu und fragten, ob sie mich beobachten dürften bei meiner stillen Zeit. Das gibt's auch, ja. Ich sagte, ja, sie dürfen kommen. Es war mir etwas eigenartig dabei, aber ich ließ mich sehen. Warum nicht? Schon zu Anfang meiner Zeit an der Akademie in Basel merkte ich, als wir einmal einige Professoren und einige Studenten saßen zusammen, das war ein kleiner Anfang, und dann vernahm ich aus diesem Kreis, und das war mir sehr sympathisch, denn genau das war es, was ich mir erhofft hatte als Bibellehrer. Ein Zusammenleben, ein Zusammenarbeiten mit jungen Menschen. Und die wünschten sich einen näheren Kontakt mit ihren Lehrern, sodass sie etwas mehr erkennen konnten aus ihrem Leben, wovon sie sprachen. Wort Gottes will gehört werden und es will gesehen werden, wenn es Lebensgestalt annimmt. Auf diese Weise steht fest im Herrn. Bei ihm wollen wir bleiben, im Herrn wollen wir bleiben, als Geliebte. So, jetzt kommen die zwei Namen, auf die haben Sie gewartet. Ja? Wir haben in den Versen 2 und 3 einige Aufforderungen, die zwei Frauen betreffen. Die eine heißt Euodia oder Euphodia. Das Ü im Griechischen kann auch als V im Deutschen wiedergegeben werden, zum Beispiel im Evangelium. Ist derselbe Buchstabe F oder V, F ausgesprochen. Euodia oder Euphodia rufe ich auf und Syntyche rufe ich auf. Nicht ermahne ich. Das griechische Wort ist viel größer als ermahnen. Er hätte sie ermahnen können, aber ermahnen ist eine Erinnerung an Versagen, ja? Und Paulus will das nicht. Er will seine Liebe zu diesen Christinnen zeigen. Er will positiv sprechen. Das sehen wir gleich. Und deshalb tut der Übersetzer gut, wenn er wirklich auch dem Sinne des Paulus, dem Geist des Paulus entsprechend übersetzt. Er ruft sie auf. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist dasselbe, das wir in 1. Thessalonicher 4 haben, Vers 18. Nach dem Entrückungsbericht, der Prophetie, heißt es, so tröstet nun einander mit diesen Worten. Dasselbe Wort. Man kann auch ermahnen mit diesen Worten, nicht wahr? Angesichts der Tatsache, dass Jesus wiederkommt, dürfen wir einander ermahnen. Aber das Wort ist größer als das. Es schließt beides, das Negative und das Positive, ein. Und zusammen können wir sagen, ein Aufruf, eine Aufforderung. Euodia rufe ich auf. Bitte. Syntyche rufe ich auf. Bitte, Syntyche. Ich rufe sie auf, derselben Gesinnung zu sein im Herrn. Es gibt Christen, wenigstens ist mir das begegnet in einem Gespräch mit einem, und ich nehme an, dass er nicht alleine war, die haben Schwierigkeit mit dieser Formulierung. Derselben Gesinnung. Damit das deutlich wird, was das Problem ist, stelle ich eine Frage. Wessen Gesinnung sollte Euodia sein? Nicht der Gesinnung von Syntyche. Aber vielleicht doch. Ich weiß nicht, wer am meisten Schuld hatte. Ich nehme an, dass beide ein Stück Jesu Gesinnung hatten. Aber nicht ganz. Sonst hätten sie nicht auf diese Weise hier erwähnt werden müssen. Also, Paulus ruft nicht auf. Er sagt nicht, Euodia, du sollst so denken, wie die Syntyche denkt. Er sagt auch nicht zu Syntyche, du sollst so denken, wie die Euodia denkt. Da schrecken wir davor zurück, nicht wahr? Wir wissen, dass wir eines Sinnes sollten mit dem anderen. Aber wessen Gesinnung ist das denn? Nun, so einfach ist die Antwort nicht. Sie ist einfach, aber auf sie zu kommen, ist nicht so einfach. Wir haben sie vielleicht etwas schnell zur Hand. dass wir sie schnell zur Hand haben, ist ein Zeichen, dass wir unser Schiff kennen. Das ist gut. Aber ich will uns zeigen, wo sie ist, wo die Antwort liegt. Wir beginnen mit Kapitel 2. Kapitel 2. Gibt es also irgendwelchen Aufruf und Trost in Christus? Das heißt, ist der Herr schon am Werk in eurer Gemeinde? Gibt es tröstlichen Zuspruch der Liebe? Ist das vorhanden? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Darf ich erwarten, dass das bei euch ist? Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid. Welcher Gesinnung? Es gibt ja so viele Gesinnungen, wie es Christen gibt in Philippi. Nicht wahr? So viele Denkweisen. Ja, und welcher von ihnen wäre jetzt das Vorbild? Einer der Ältesten? Es gab mehrere Ältesten. Und welchen von den Ältesten sollte man nachahmen? Ja. Wenn sie verschieden dachten. Nehmen wir einmal an, jeder denkt anders, ja? Dann haben wir wirklich ein Problem. Wir wissen ja nicht. Paulus sagt nicht, wessen Gesinnung. Er sagt nur, es soll dieselbe sein. Das heißt, jeder sollte gleich denken. Das passt nicht zu unserer Kultur von 2006, oder? Nicht ganz. Ja. Aber wollen wir es uns vom Herrn sagen lassen? Jeder von uns hat genauso zu denken wie der andere. Und jeder andere hat genauso zu denken wie alle anderen. Das heißt, es darf nur eine Gesinnung da sein in einer Gemeinde. Und es darf nur eine Gesinnung herrschen in dieser ganzen Welt, in allen Gemeinden. Wir sind weit entfernt davon. Weit. Wir haben mehr von der weltlichen Philosophie und Haltung übernommen, als wir manchmal wähnen. Über den Begriff Toleranz sind wir zu Pluralisten geworden. Wir dulden die Mehrzahl an Wegen und Ideen, während Gott durch Jeremia sagen lässt, ich werde ihnen ein Herz geben und einen Weg, mich zu fürchten. Nicht viele Wege, nur einen Weg. Und der ist klar beschrieben. Gott hat nicht einen Weg für Fluorenwald, Mössingen und dann einen anderen für Hohentengen oder einen anderen für Kelowna in British Columbia. Gott hat nur einen Weg, wo immer wir hinkommen, dort wollen wir dieselbe Gemeinde antreffen. Dort wollen wir zu Hause sein. Aber wir sind nicht zu Hause in allen Gemeinden. Was denn? Jesus hat uns die Antwort gegeben. Beten. Er betet im hohen priesterlichen Gebet. Ich bitte, dass sie eins seien. Sie sind eins in ihm, aber sie sollen auch wie ein Mann denken, nämlich wie Jesus das Haupt denkt. Das ist die Antwort. Aber lesen wir weiter. Macht meine Freude völlig damit, dass ihr derselben Gesinnung seid, dieselbe Liebe habt, in der Seele verbunden und auf eines bedacht seid, ein Ziel habt. Nichts nach Ränkesucht oder eitler Ruhmsucht bedenkt, sondern in einer demütigen Gesinnung einer den anderen höher achtet als sich selbst. Aber wenn er nicht höher ist als ich. Ja? Das war mein Problem. Und wenn ich höher bin als er, wie kann ich ihn dann höher achten als mich? Ja? Die Lösung ist sehr einfach. Ich steige runter und ich hebe ihn aufs Podest. Höher zu achten heißt, etwas zu tun, damit er höher ist. Ja? Ihm Vorrang geben, Römer 12. Einer lasse den anderen vorangehen. Gebe ihm den Vortritt, wie man das in der Schweiz sagt. Einer achte den anderen höher als sich selbst, nachdem er ihn erhöht hat, sodass das möglich ist, ja. Stelle dir vor, wenn du einem Christen begegnest, dass er an irgendeiner Stelle mehr weiß als du, an irgendeiner Stelle weiter gewachsen ist als du, an irgendeiner Stelle etwas besser tun kann als du, an irgendeiner Stelle ist jeder Christ besser als ich, ist er höher als ich. Ich darf ihn achten. Auf jeden Fall ist er zweimal im Bilde Gottes geschaffen, als er von Mutterleib kam und als er aus den Wunden Jesu kam. Neugeboren. Also wir dürfen einander im Lichte von Golgatha neu achten. Jetzt achte den anderen höher als sich selbst, denn, Vers 5, der Satz ist nicht zu Ende mit Vers 4, haben Sie ein großes D in Vers 5, streichen Sie es und schreiben ein kleines. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus vorhanden war. Das ist sie. Und das ist die, von der er weiterspricht, wenn er in Kapitel 3 einige Male von derselben Gesinnung spricht. Das kommt mehrere Male vor. Und jetzt wieder in Kapitel 4, Vers 2. Euodia rufe ich auf und Syntyche rufe ich auf, derselben Gesinnung zu sein im Herrn. Wenn wir beide im Herrn zu Hause sind, in seinem Wort, dann braucht es nicht sehr lange dauern, bis wir alles Eigene abgeben und einander zu seinen Füßen begegnen, die Hand reichen können, ja, einander umarmen können. Ich bin so dankbar, dass es mir gegönnt ist, die zu umarmen, die mir nicht immer wohl wollten. Ja, das ist möglich, das ist möglich. Und ich bitte dich, Vers 3, jetzt kommt eine weitere Aufforderung an einen Mitarbeiter. Wer ist das? Er wird verschieden bezeichnet. Das griechische Wort heißt Syzygos. Und das ist jemand, der am selben oder der mitzieht an einem Joch. Bekanntlich enthielt ein Joch zwei Tiere. Oder wenn Menschen sogar dabei waren, zwei Menschen. Oder vielleicht ein Tier und ein Mensch, das hat es auch schon gegeben. Also Mitziehende am Joch. Also Syzygos oder Syzygos, auf Deutsch Syzygos. Mitziehender am Joch. Mir scheint, wenn ich das so lese, echter Syzygos. Nicht nur Syzygos, sondern echter. Als ob Paulus den Namen nennt, als ob er so heißt. Und er will sagen, du Syzygos, du bist ein Echter. Jetzt habe ich eine Bitte an dich. Du verstehst, was Zusammenziehen ist. Jetzt nimm dich doch dieser Frauen an. Zusammen mit mir haben sie gekämpft. Wir waren gleichsam, als ich dort war, in einem Joch zusammen. Und wir zogen zusammen und wir kämpften und wir waren zusammen in der Sache des Evangeliums. Leider ist dieses Zusammenhalten nicht ganz geblieben, aber du verstehst das. Du bist ein solcher, der das immer noch praktiziert. Hilf ihnen. Das ist eine Art, mit problematischen Christen fertig zu werden oder umzugehen. Wir haben sie überall. Ich hatte sie fast in jeder Vorlesung an der Akademie. Studenten, die dann so quer standen, ja. Fragen stellten, die vielleicht keinen Sinn hatten. Ja. Dann merkt man, die haben das Leben noch nicht gesehen. Ja. Kamen vielleicht direkt von der höheren Schule ins Studium und hatten das Leben noch nicht so richtig kennengelernt. Oder aus einem anderen Grund, vielleicht weil ihr Charakter so geformt war. Mit denen muss man Geduld haben. Das war gut für mich. Ich habe an ihnen gelernt. Ja. Paulus zeigt, wie man mit solchen Menschen fertig wird. Nimm dich ihrer an. Das ist die Art eines Hirten. Das ist, was ein Hirte tut. Ein Hirte nimmt sich der Schafe an. Professor Delitzsch meint, dass das Schaf ein Tier ist, das von Anbeginn an auf den Menschen angewiesen war. Wir haben wilde Schafe, aber er meint, das Schaf war ursprünglich nicht wild. Nicht ein gezähmtes wildes Tier, sondern es war immer angewiesen auf den Menschen. Warum? Es ist fast blind. Es ist so kurzsichtig, dass nach einigen Metern es nicht weiß, wo es ist. Es hört zwar noch etwas darüber hinaus, aber mehr als 10 oder 15 Meter kann es nicht schauen. Deshalb tun sie so dumm. Ja? Schafe haben tatsächlich Schafsköpfe. Und jeder von uns ist ein Schaf. Ja? Das andere können Sie sagen. Ja? Jeder von uns ist kurzsichtig. Der Mensch hat eine unbeschreibliche Tendenz zum Irregehen. Ja. Die klügsten Menschen können die dümmsten sein, die unweisesten. Ja. Das merkt man jeden Tag. Und dann tun uns die Menschen leid, die sich so wichtig nehmen, ja. Als ob sie das Letzte wüssten. Ja. Gott kann uns stellen. Und er weiß, dass die Weisheit der Menschen lauter Torheit ist. Und jeder von uns, Geschwister, muss nach Hause kommen. Dorthin, wo wir einmal erkennen, wir wissen rein nichts. Unsere Weisheit ist eine geschenkte. Und Jakobus sagt uns, die will der Herr nur zu gerne schenken. Seine Weisheit will er uns geben. Mehr davon in Kapitel 3, das war in Kapitel 1, Vers 5, ja. Wen Weisheit mangelt, der darf bitten. Was für eine Weisheit das ist, sagt er in Kapitel 3, denke ich, ist es. Also zurück, nimm dich dieser an wie ein Hirte, die in der guten Botschaft, man übersetzt auch Evangelium, aber das Wort bedeutet eigentlich gute Botschaft. Jetzt hören wir einmal, die mit mir in der guten Botschaft kämpften. Warum muss man kämpfen, wenn man eine gute Botschaft bringt? Wir bringen doch eine gute Botschaft, wo immer wir hinkommen, nicht wahr? Und doch gibt es Widerstand. Wegen des Herzens der Menschen, die weg von Gott sind. Ja? Das Herz ist einfach so gestaltet. Wir kommen mit dem Rücken Gott zugewandt. Wir sind Feinde Gottes von Natur. Wir sind blind. Nun müssen Sie das Wort Gottes immer wieder gesagt bekommen, bis der Heilige Geist eine Gelegenheit hat, es in Ihr Herz zu tragen wie ein Pfeil und Sie zum Erwachen kommen. So ist das. Wir kämpfen mit einer guten Botschaft. Nebst auch Clement, er war auch dabei, und den übrigen, die mit mir wirkten, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Der Name Euodia stand im Buch des Lebens. Die waren noch nicht abgefallen vom Herrn. Paulus erinnert den Südzygos. Die Frauen sind Geschwister. Und wenn sie Geschwister sind, haben wir eine Aufgabe an ihnen. Ich hatte einmal in einem Kreis zu dienen, zwar nicht allzu weit von hier. Es ging über die Aufgabe des Hirten unter anderem wohl. Und dann wagte ich etwas zu sagen. Ich sagte, wenn wir Hirten sind, dann ist eigentlich jeder Christ, dann habe ich eigentlich eine Aufgabe an jedem Christen, den Gott mir in den Weg schickt. Es kann sein, dass der Nachbar in eine andere Gemeinde geht als ich. Aber wenn der Herr mich in Verbindung bringt mit dem Nachbarn, dann habe ich eine Aufgabe an ihm. Die Aufgabe der Hirten dieser Gemeinde ist nicht nur eine Aufgabe an sogenannten Gliedern dieser Gemeinde. Ich denke nicht, dass wir bis heute habt ihr noch keine formale Mitgliedschaft, oder? Nein. Auch in unserer Gemeinde in Kelowna. Dort ist die Losung, bist du ein Gotteskind, bist du einer von uns. Ja. Und so sind wir dazu gestoßen. Das ist wunderbar. Das habe ich gewagt zu sagen, das war ein bisschen zu viel. Ja. Der Leitende wollte, dass sie seine Zöglinge sich den Christen seiner Benennung widmeten. Wir haben eine Aufgabe an jedem Christen. Wir haben eine Aufgabe an jedem Menschen, den der Herr uns in den Weg führt. Das sind dann verirrte Schafe. Und wir sind Hirten. Ein jeder von uns ist wie Kain ein Hüter seines Bruders. Nimm du dich dieser an. Vers 4. Seid alle Zeit froh im Herrn. Ich werde es wieder sagen, zum vierten Mal im Brief, wenn ich richtig gezählt habe. Seid froh im Herrn. Da darf man froh sein. Trotz allem, man darf froh sein. Es gibt Schwierigkeiten. Und es können die Augen von Tränen übergehen. Aber im Herzen darf eine Ruhe sein. Wenn du dem Herrn vertrauen darfst, wenn du seine Verheißung ernst nimmst und du findest zu einem Vertrauen zu dieser Verheißung und du kannst Ja sagen zu den Wesen Gottes, dann kann es toben in deinem Inneren. Aber dieses Vertrauen ist ein Stück Ruhe, das du bereits hast. Und es wird die Überhand bekommen, wenn du Jesus vor Augen hältst. Halte fest an der Verheißung. Lese sie immer wieder. Trotz allem. Ja. Halte fest und der Herr kann uns zur Ruhe geben. Es können dann immer wieder Anfechtungen kommen, aber Anfechtungen sind ja nur Anfechtungen. Sie fechten uns an, sie kommen an uns. Anfechtungen sind kein Indiz als solche, dass es verkehrt liegt, dass ich verkehrt liege. Die frommsten, die besten, die siegreichsten Christen können angefochten werden. Das heißt, jemand kommt und kämpft gegen sie. Nicht, weil sie Schuld haben, sondern weil der andere Schuld hat. Der Feind ist der Schuldige. Deshalb brauchen wir uns nicht beunruhigen zu lassen. Die Freude am Herrn darf bleiben. Und die da ist, dann darf ich mich wieder darum erfreuen, dass es mir wohl geht im Herrn. Ich komme zum Schluss mit gerade diesem Gedanken aus diesem Lied. Wir singen es oft, wir haben es oft in der Gemeinde in Rheinach bei Basel gesungen. Mir ist wohl in dem Herrn. Eigentlich nicht ganz richtig übersetzt. Mir ist wohl in dem Herrn ist subjektiv. Viele Christen möchten sich wohl fühlen. Ja? Das ist das Ziel. Und dann greifen sie zu allerlei Mitteln und Wege und Methoden, um sich wohl zu fühlen. Aber das ist nicht das Ziel, das ist doch nicht, was der Dichter meint. Er hat einen Teil seiner Familie verloren, seine Töchter. Das Schiff ist untergegangen, die Frau ist gerettet und sie telegrafiert, alleine gerettet. Und der Mann weiß, was geschehen ist. Aber er ringt sich durch zu einer vertrauensvollen Freude im Herrn und dann schreibt er dieses Lied. Es steht wohl mit mir im Herrn. Das ist was anderes. Es mag vieles um mich her untergehen, aber ich weiß, der Herr meint es gut mit mir. Und was mich betrifft, wenn Satan auch kommt, heißt es in einem Vers, mit mir steht es gut. Er schaut nicht auf das, was er spürt. Er schaut nicht auf seinen Seelenzustand. Er schaut auf den Herrn. Und er weiß, von ihm her ist alles in Ordnung. Die Kinder sind beim Herrn und er darf sich darüber freuen. So schwer auch der Verlust ist. Die Frau wird er wiedersehen, dafür darf er dankbar sein. Also, was immer kommt, ob es Sünde oder Schuld beim Nächsten ist oder auch bei mir, ob es Schwierigkeiten sind, lasst uns diese Freude am Herrn und im Herrn suchen und kennen. Das schenke der Herr uns. Amen.